dass ihr uns in die Anbetung Gottes mit reingenommen habt. Ich möchte meine Predigt heute mit einer Lernkontrolle beginnen. Zumindest an all diejenigen, die letzte Woche auch da waren. Alle anderen können sich jetzt entspannt in ihren Sitz zurücklehnen. Wer weiß noch, worum es letzten Sonntag ging? Einmal die Hand hoch. Wer war letzten Sonntag da? Nochmal die Hand hoch, bitte. Waren ein paar mehr, okay. Ich verrate es euch. Christine hat gepredigt und es ging um das Reich Gottes. Ja, ja, jetzt erinnern sich alle. Sehr gut, ihr seid da, super. Mit einem der Verse, die Christine am Ende zitiert hat, möchte ich heute weitermachen. Der Vers steht in Markus 1, Vers 15. Dort heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Über das Reich Gottes und die Buße hat Christina letzte Woche gesprochen. Und dazu haben wir einiges gehört. Also fehlt nur noch ein Hauptelement, sage ich mal, aus diesem Vers. Und zwar das Evangelium. Und darum soll es heute gehen, um die Kraft des Evangeliums. Die Kraft des Evangeliums. Was bedeutet es? Welche Kraft steckt eigentlich genau da drinnen? Und vor allem, wie wird das wirksam in unserem Alltag? Das wollen wir uns heute anschauen. Und ich muss gleich zu Beginn schon eine kleine Entschuldigung aussprechen. Ich werde die Predigt heute nicht, wie soll ich sagen, in einer angemessenen Weise zu Ende bringen können. Das sage ich nicht, um irgendwie Demut vorzutäuschen oder so, das meine ich wirklich so. Ich habe normalerweise meine Predigten immer damit begonnen, dass ich einfach einen Fragenkatalog an das Thema oder an den Text aufschreibe. Und das habe ich diesmal auch so gemacht. Und als ich dann so ein paar Fragen da stehen hatte, dachte ich, wenn ich diese Fragen beantworte, dann wird das eine großartige Predigt. Und ich habe mich dann dran gesetzt, gelesen, Bibel, Bücher, Gedanken gemacht und früher oder später gemerkt, ich kann diese Fragen gar nicht alle in der Weise beantworten, wie ich es gerne beantworten möchte. Das Evangelium, obwohl da so viel im Neuen Testament drinsteht, ist trotzdem ein Geheimnis. Wie es genau funktioniert, warum es bei dem einen mehr wirkt als dem anderen, wenn wir von außen drauf schauen, das kann ich nicht erklären. Aber ich möchte euch heute ein bisschen in diese Fragen und auch in meine Fragen mit hineinnehmen. Aber ihr seid jetzt schon mal vorgewarnt, die folgende Predigt wird nicht zufriedenstellend. Aber falls jemand nachher von euch Ergänzungen hat, kommt gerne auf mich zu, lasst uns ins Gespräch kommen, um gemeinsam auf der Spur des Evangeliums zu sein und zu bleiben und es immer mehr zu verstehen. Also zurück zum Evangelium. Jesus und übrigens Johannes der Täufer und Petrus später haben mit den gleichen Worten gepredigt, fängt also seinen Dienst an und sagt, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und mit dem Wort Buße meint er, dass man einfach das, was bisher das Leben bestimmt hat, dass man das sein lässt und sich auf etwas Neues ausrichtet. Und dieses Neue stellt er uns in dem Vers auch gleich vor. Glaubt dem Evangelium. Glaubt dem Evangelium. Wir sollen also nicht in einen luftleeren Raum hinein verschwinden, all das Negative, die schlechten Angewohnheiten, Gedankengebäude einfach sein lassen und wir bleiben? Nein. Wir sollen uns von diesem Punkt aus umdrehen und jetzt auf das Evangelium zugehen und Menschen werden, die dem Evangelium glauben. Und darin besteht schon gleich das erste Problem. Ich glaube, alle von uns könnten relativ konkret darüber sprechen, was es heißt, negative Gewohnheiten oder Verhaltensmuster abzulegen. Wie sehen sie aus? Was stört mich daran? Welche negativen Gewohnheiten hat mein Nachbar, mein Partner und ich auch? Aber wenn es darum geht zu erklären, wie sieht eigentlich ein Leben aus, das vom Evangelium geprägt ist, dann wird es, glaube ich, schon etwas ruhiger. Dann fällt uns nicht gleich ein Satz, ein Beispiel oder ein Vorbild ein, das wir an dieser Stelle nennen können. Und ich möchte mit euch in dieser Predigt zwei Fragen anschauen, damit diese Sprachlosigkeit vielleicht etwas kleiner wird und wir in Zukunft mehr Worte dazu finden. Die erste Frage muss natürlich lauten, was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium? Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass einige von euch, die diese Frage gerade gelesen haben, innerlich schon langsam die Rouläden runterlassen, weil man hat ja schon so viel darüber gehört und gelesen und selber Gedanken darüber gemacht. Aber das Evangelium ist die Botschaft schlechthin. Es ist das größte Werk, die größte Schöpfung unseres unendlichen Gottes. Und wenn man sich die Weiten des Universums anschaut und sieht, wie groß das ist, das aber eine Kleinigkeit ist zu dieser Botschaft des Evangeliums, dann lohnt es sich, immer wieder neu darüber nachzudenken. Und hier im Live-Talk hatten wir vor einer Woche, glaube ich, einen Gast, der gesagt hat, das Evangelium, es ist besser als das beste Krebsmedikament, wenn wir es hätten. Und ich würde doch natürlich mit diesem Medikament rausgehen und es allen bringen, die es brauchen. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Es soll uns anstecken und es sollen wir dann weitergeben an alle Menschen da draußen, die es brauchen. Also, was ist das Evangelium? Wenn man das Wort jetzt einfach nur übersetzt, wäre es einfach gute Nachricht. Oi, gut auf Griechisch und die Botschaft, gute Botschaft, die gute Nachricht. So könnte man es übersetzen. Und das Bild, das die Autoren damals vor Augen hatten, ist ein Herold. Also ein Bote des Königs, der in eine Stadt zieht oder von Stadt zu Stadt und den Sieg des Königs über die Feinde ankündigt. Wenn man es also ganz kurz sagen möchte, könnte man sagen, das Evangelium ist eine Bekanntmachung. Es ist eine Proklamation des Sieges oder es ist eine feierliche Erklärung, die dann den Jubel der Stadt nach sich gezogen hat. Das ist die kurze Erklärung. Die Predigt soll natürlich etwas länger dauern. Darum möchte ich euch jetzt in drei Elemente dieses Evangeliums, drei Bestandteile des Evangeliums mit hineinnehmen. Das Evangelium ist zum einen ein Prinzip. Hört sich jetzt sehr langweilig an, aber es ist es. Und dieses Prinzip ist wirksam und verändert nicht nur einzelne Herzen, sondern die ganze Welt, früher oder später. Und dieses Evangelium, dieses Prinzip zeigt uns Menschen auf, wie wir wieder zurück in die Beziehung mit unserem Schöpfer treten können. Wie wir wieder in eine persönliche Freundschaft mit Gott kommen können durch Jesus Christus. Und wer die Bibel liest, bekommt ganz schnell eine Sache mit. Gott hasst das Böse. Gott hasst Sünde. Er hasst Ungerechtigkeit. Und das hat alles keinen Platz in seiner Gegenwart. Es wird von seiner Herrlichkeit einfach abgestoßen. Darum ist jeder, der sündigt, automatisch getrennt von Gott. Jeder, der etwas Falsches tut, wird automatisch gottlos und ist damit auch gottlos. Die gute Nachricht ist aber, dass durch den Glauben an Jesus wir wieder schuldlos und gerecht werden. Und diesen Satz, den ich so im Bruchteil einer Sekunde runtergeleiert habe, ist unglaublich. Wir als Sünder werden plötzlich gerecht und schuldlos. Einfach so. Natürlich nicht einfach so. Ein ganz, ganz großes Prinzip und ein Geheimnis steckt dahinter. Dieses Prinzip oder diesen Grundsatz können wir zum Beispiel in Römer 3 ab Vers 23 sehr, sehr gut zusammengefasst sehen. Dort schreibt Paulus, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das ist das Evangelium in zwei Versen. Wunderbar. Das Evangelium ist also Prinzip, aber es ist genauso auch Geschichte. Das ist das zweite Element des Evangeliums. Es ist eine Geschichte, und zwar die Geschichte vom größten Rettungsplan aller Zeiten. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel wird uns dieser Rettungsplan Stück für Stück offenbart. Wir kriegen immer mehr Eindruck davon, wie Gottes Rettungsplan eigentlich aussieht und wie er vonstatten geht. Und dieser Rettungsplan, könnte man sagen, ist unterteilt in 4 Kapitel. Vielleicht würde der eine oder andere noch eins ergänzen oder es umbenennen, aber ganz grob sind das 4 Kapitel. Es fängt mit dem 1. Kapitel an, der Schöpfung. In der Schöpfung, das sehen wir in der Bibel am Anfang, aber auch immer wieder, zum Beispiel in den Psalmen, Gott hat von Anfang an eine wunderbare Idee mit der Schöpfung und besonders mit uns Menschen. Und er hat all das, was er gemacht hat, uns Menschen anvertraut und das in unsere Hand, in unsere Verantwortung übergeben. Aber fast genauso von Anfang an haben wir Menschen lieber unser eigenes Ding gemacht, anstatt Gott zu vertrauen. Das sehen wir auf den ersten Seiten der Bibel bei Adam und Eva, aber das sehen wir auch, wenn wir ehrlich sind, im Leben von jedem Einzelnen, von uns selbst. Das ist das 2. Kapitel, der Sündenfall. Und das 3. Kapitel ist dann die Erlösung. Durch die ganze Geschichte hindurch, durch das Alte Testament, man könnte Noah nehmen, wir könnten Abraham nehmen, König David und noch viele andere Menschen, geht Gott in der Geschichte Schritt für Schritt auf den Zeitpunkt zu, wo er dann seinen eigenen Sohn, Gott selbst, Jesus Christus, auf die Welt schickt, der dann diesen Rettungsplan vollendet. Er ist der Höhepunkt der Rettungsmission Gottes. Und das letzte Kapitel, das jetzt schon, in dem wir gerade drin sind, in dem Gott gerade mit uns Geschichte schreibt, ist die Erneuerung. Man könnte auch sagen, die Wiederherstellung. Wir sind Teil dieses Kapitels. Und dort, wo wir sein Reich bauen, dort setzen wir einen Stein auf den anderen dieser Erneuerung. Und die Schöpfung ist Teil dieser Erneuerung. Und es wird zum Ende der Zeit hin dann die vollkommene Erneuerung und Wiederherstellung geben. Und auf diese Weise rettet Gott uns Menschen, aber auch genauso die ganze Schöpfung, die Erde, das ganze Universum. Und dieser Rettungsplan ist auch das Evangelium, das 2. Element davon. Und zu guter Letzt das 3. und ja, ich sag mal das wichtigste Element, nämlich Jesus, die Person. Das Evangelium ist auch eigentlich eine Person. Sie wird verkörpert, es wird verkörpert von Jesus Christus. Und Jesus stirbt am Kreuz als Gott, als vollkommener Gott. Er wird dann begraben, weil er tot ist. Aber er bleibt nicht tot, sondern wird wieder lebendig. Und wir sehen also, wenn wir die Person anschauen oder die anderen Elemente, es geht niemals um dich und es geht niemals um mich. Ich glaube, wir neigen schnell dazu, beim Evangelium zu denken, es ist eine gute Nachricht für mich, für jemanden, der Jesus noch nicht kennt, für wen auch immer. Aber das Evangelium, da geht es nicht um uns Menschen. Es geht in erster Linie um Jesus. Das Evangelium ist Jesus und was er getan hat und wer er ist. Und wenn wir das Neue Testament lesen, stoßen wir immer wieder darauf, dass Jesus die Kernbotschaft des Universums ist. So könnten wir es sagen. Ich habe euch auch dazu ein Beispiel mitgebracht aus 1. Korinther 15, die Verse 3 und 4. Dort heißt es, zu dieser Botschaft, aus Vers 1 wissen wir, dass Paulus hier vom Evangelium spricht, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und jetzt zählt Paulus die entscheidenden Punkte des Evangeliums auf. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Das ist das Erste. Er wurde begraben. Und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und das ist das 2. wichtige Element der Botschaft des Evangeliums. Paulus fasst hier also das Evangelium mit 2 Punkten zusammen, die im Leben Jesu stattgefunden haben. Das erste ist sein Tod. Und er schreibt immer dazu, dass er begraben wurde, damit niemand denkt, er war nicht wirklich tot. Menschen begraben andere Menschen nur, wenn sie tot sind. Also sind die Leute davon ausgegangen, er war tot. Und Jesus war auch tot, das wissen wir. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern 3 Tage später wieder von seinem Vater auferweckt worden. Und das sind für Paulus die Kernelemente des Evangeliums. Jesus Tod und seine Auferstehung. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das Neue Testament fokussiert sich so auf Jesus, weil er die gute Nachricht für uns Menschen greifbar und erfahrbar macht. Er ist das Evangelium in Person und an ihm können wir all das, was uns zum Evangelium in der Bibel vorgestellt wird, sehen und spüren und erfahren. Und damit kommen wir jetzt zur nächsten Frage, zur zweiten Frage. Wie wirkt sich dieses Evangelium eigentlich in unserem Leben aus? Was ist die Kraft? Wie wird sie wirksam? Und hier kommen wir jetzt an die Punkte, wo ich mit meinen Antworten ein bisschen zurückhänge. Warum spreche ich von der Kraft des Evangeliums? Paulus greift das an zwei Stellen auf. Einmal in 1. Korinther 1, Vers 18 und hier an dieser Stelle in Römer 1, Vers 16. Dort schreibt er, zu dieser Botschaft, also dem Evangelium, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Und jetzt kommt die Begründung, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und diese Rettung, die ist nicht nur eine Botschaft für die Menschen, die Jesus jetzt noch nicht kennen. Um die geht es auch. Beim Live-Talk haben wir viel darüber geredet. Anita hat gesagt, dass die Projektgruppe gerade am Start ist zum Thema Jesus kennenlernen. Aber das Evangelium ist, und das sehen wir bei Paulus, auch eine Kraft Gottes für jeden Einzelnen, der schon Jesus nachfolgt. Für uns als Jüngerinnen und Jünger Jesu ist das Evangelium Kraft Gottes. Weißt du das? Weißt du, wie du diese Kraft anzapfen kannst, wie sie in deinem Leben wirkt, wie sie dir hilft, dein Leben so zu gestalten, wie du es anhand des Neuen Testaments vielleicht gestalten möchtest? Um diese Fragen soll es jetzt noch gehen. Und ich hoffe, euch ein paar Impulse weiterzugeben. Aber wie gesagt, kommt gerne nachher auf mich zu, wenn ihr da noch Ergänzungen habt. Die Kraft Gottes, das ist mein erster Gedanke, entfaltet sich dadurch, dass das Evangelium uns eigentlich einen Spiegel vorhält. Und das, was wir in dem Spiegel sehen, ist nicht so schön. Wir sehen nämlich darin, dass wir Sünder sind. Ich habe ja jetzt mal das Maskuline genommen. Jeder andere darf sich natürlich auch mit hineingenommen fühlen. Der Spiegel zeigt uns, wer wir sind, nämlich Sünder. Durch und durch, ohne Wenn und Aber. Keiner hier im Raum, und da möchte ich dir tatsächlich zu nahe treten, kann sich davon freisprechen. Wir, du, ich, wir sind Sünder. Das sehen wir immer wieder, wenn wir das Neue Testament lesen. Und wenn der Heilige Geist seine Kraft durch das Evangelium in unserem Leben entfaltet. Und ein Problem dabei ist, gerade für uns Christen in der westlichen Welt, dass einige der, ich sag mal, humanistischen Gedanken uns ganz schön tief infiltriert haben in unserem Denken und Fühlen. Zum Beispiel der Gedanke, dass der Mensch gut ist. Ist der Mensch gut? Nein, danke. Wir sind aber so geprägt, Bio, Rallye, Philosophie, Ethik, was auch immer, dass oft gesagt wird, der Mensch ist gut und es entwickelt sich immer besser. Wir werden besser. Und dieser Gedanke wird uns eingeimpft. Und als Christen würden wir es vielleicht auch nicht so lautstark sagen, zumindest nicht alle, manche schon. Aber manchmal denken wir vielleicht sowas wie, Gott, der muss mich doch eigentlich schon ein Stück weit respektieren, weil, und das ist das Krude an dem Denken, weil ich doch relativ selten große Sünden begehe. Relativ selten große Sünden begehe. Das muss Gott doch eigentlich gut finden. Ich bin auf jeden Fall besser als viele andere Menschen. Das ist wahrscheinlich ein Gedanke, den viele von uns schon mal gedacht haben, mich eingeschlossen. Die Wahrheit ist aber, und das zeigt uns das Evangelium, Sünde ist Sünde, egal wie groß ich sie einschätze, die Gesellschaft oder mein Nachbar oder sonst wer. Sünde ist Sünde und da macht das Neue Testament keinen Unterschied. Es gibt nicht die großen Sünden und die kleinen Sünden, die Todsünden und die erlässlichen Sünden. Nein, das gibt's nicht. Sünde ist Sünde. Und darum sind wir alle Menschen Sünder durch und durch. Und das ist auch Botschaft des Evangeliums. Damit fängt die Kraft des Evangeliums an, auch wenn wir es nicht meinen können. Aber es geht noch weiter, denn auf diesem Gedanken entfaltet das Evangelium langsam seine Kraft. Denn in dem Moment, wo wir das vor Gott zugeben, wo wir eingestehen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir Sünder sind, dass wir seine Hilfe brauchen, in dem Moment ist unsere Sünde auch schon wieder verschwunden. In dem Moment bekommen wir von Gott durch seinen Sohn Jesus Christus Vergebung zugesprochen. Und das geht nur, weil Jesus eben gestorben ist, weil er tot war für unsere Schuld, für deine und meine Schuld und von Gott wieder zum Leben erweckt wurde. Die Todesstrafe, die eigentlich über meinem Leben schwebt, die hat er auf sich genommen. Und darum bin ich jetzt schuldlos. Meine Schuld bin ich losgeworden, weil Jesus sie genommen hat. Und auf diesem Fundament baut jetzt quasi die Kraft des Evangeliums weiter auf. Denn das Evangelium ist unser Sieg. So könnte man es zusammenfassen. Das Evangelium ist unser Sieg. Durch den Tod und die Auferstehung hat Jesus den größten Widersacher von uns Menschen besiegt. Es ist der Tod und es ist die Sünde. Jesus hat es mit seinem Leben besiegt. Er hat sie entwaffnet, er hat sie entmachtet und sie haben jetzt eigentlich keinen Anspruch mehr auf uns. Durch Jesu Tod, so könnte man zusammenfassen, wurde das Böse im innersten Kern besiegt und beseitigt. Und alle Machenschaften des Teufels, die wir leider heute immer noch in unserem Leben und in unserer Umwelt sehen, sind eigentlich nur noch letzte Schnappatmungen eines verwundeten Tieres. Der endgültige Tod steht kurz bevor. Und wenn du an diesen Sieg von Jesus glaubst, wenn du an diesen Sieg von Jesus glaubst, ist das eine völlig neue Ausgangssituation für deinen Alltag, für deine Kämpfe, für deine Herausforderungen und für deine Probleme. Solange wir in dieser Welt leben, und das müssen wir immer wieder schmerzlich erfahren, wirkt der Teufel noch. Und er versucht uns immer wieder dazu zu bewegen, dass wir Gott untreu werden. Aber es sind nur noch seine letzten Versuche. Er hat nicht mehr viel Zeit. Er ist ein tödlich verwundetes Tier und sein Schicksal ist eigentlich schon besiegelt. Und darum können wir, weil Jesus gesiegt hat, den Tod und die Sünde besiegt hat, können wir jedes Mal, wenn er wieder anklopft und uns versucht, zu etwas zu bringen, wovon wir eigentlich ganz genau wissen, dass es nicht gut ist, können wir jedes Mal sagen, ich mache da nicht mehr mit. Das hört sich jetzt sehr einfach an. In der Realität ist es oft sehr, sehr schwer. Aber das ist die Voraussetzung. Das ist das Fundament, auf dem wir als Jünger stehen. Jesus hat die Sünde besiegt. Er hat die Strafe bezahlt. Wir sind also Gewinner, weil wir auf seiner Seite stehen. Und darin liegt die Kraft des Evangeliums. Weil Jesus gesiegt hat, können wir auch siegen. Sein Sieg wird dein Sieg. Er wird unser Sieg. Und darauf können wir aufbauen. Ich möchte meine Predigt mit einem Bild beenden, das diese Kraft deutlich macht. Wer kann etwas mit diesem Bild anfangen? Es ist ein Bild aus einem Film, und zwar aus einem weltbekannten Film, dem ersten Teil der Matrix-Trilogie. Wer dafür vielleicht zu alt war, als er rauskam, oder auch zu jung, dem sei dieser Film auf jeden Fall wärmstens empfohlen. Nicht nur wegen dieser Szene. Er ist wirklich gut. Aber ich möchte nur auf diese Szene hinaus. Es geht in dem Film um Neo. Er ist, und das weiß man am Anfang nicht so ganz genau, manche denken es, manche zweifeln daran, andere sagen nein. Er ist vielleicht der Auserwählte, um den es in diesem Film geht, der die Menschheit retten soll. Er ist sich am Anfang selber nicht so ganz sicher, kommt dann aber zu der Überzeugung, nein, ich bin es nicht. Ich bin nicht der auserwählte Retter der Menschheit. Und dann wendet sich aber das Blatt in dieser Szene, aus der dieses Bild ist. Sein Erzfeind erschießt ihn, trifft ihn tödlich in der Brust und er stirbt. Neo ist tot. so wie es zu erwarten wäre, weil jeder Mensch ja stirbt. Aber aus unerklärlichen Gründen, so wie beim Evangelium auch einiges unerklärlich ist, aus unerklärlichen Gründen wird Neo plötzlich wieder lebendig. Er ist einfach wieder da. Seine Feinde, die schon im Gehen waren, drehen sich um, sehen, dass er wieder aufsteht und feuern aus allen Rohren auf ihn. Und was macht Neo? Weil er jetzt auferstanden ist, es gibt mehrere Parallelen, die für uns Christen sehr, sehr interessant sind in den Filmen, weil er auferstanden ist, sagt er, ich mache da nicht mehr mit. Und die Kugeln, wie ihr es hier seht, bleiben einfach vor ihm in der Luft hängen. Und er kann sie sich nehmen, anschauen und alle runterfallen lassen. Das ist die Wende in dem ersten Film. Ich will damit nicht sagen, dass wir der Auserwählte sind, dass wir der Retter sind. Nein, das ist Jesus. Jesus ist der Retter. Aber wenn wir auf seiner Seite stehen, dann haben wir an seinem Sieg Anteil. Dann sind wir genauso Sieger über Tod, Teufel und Sünde wie er. Und wie Neo können wir dann in all unseren Kämpfen des Alltags einfach sagen, ich mache da nicht mehr mit. Nicht, weil wir so stark sind, nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir auf Jesus Evangelium stehen, auf seiner Rettung, auf seiner Vergebung und auf seinem Sieg. Weil Jesus gesiegt hat, können wir in all den großen und kleinen Versuchungen unseres Alltags auch siegen. Es sind immer wieder Kämpfe, die nicht leicht sind. Und man fällt manchmal und manchmal siegt man. Aber wir stehen schon auf der Grundlage des endgültigen Sieges, weil Jesus ihn für dich und für mich errungen hat. Darum können wir genauso wie Neo sagen, ich mache da nicht mehr mit. Das ist die Kraft des Evangeliums, die in deinem und in meinem Leben zum Tragen kommen will. Amen. Wir singen jetzt